Ja, auch nochmal von mir einen guten Morgen, auch an den Bildschirm, die ich nicht sehe. Ja, schön. 2 Jahre ist es jetzt ungefähr her, als ich das letzte Mal hier war. Und das hatte nicht nur unbedingt was mit Corona zu tun, denn es lief ja irgendwie ganz flach weiter. Es hat auch was mit mir persönlich zu tun, worauf ich nachher eingehen möchte. Worauf auch das Thema basiert, nämlich auf Vertrauen. Und als ich das letzte Mal hier war, da war die Welt ja eigentlich noch in Ordnung. Corona war eigentlich noch weit weg. Man hörte zwar schon ein bisschen was munkeln. Auch meine persönlichen Schwierigkeiten, die ich dann bekommen habe letztes Jahr oder die wir bekommen haben, Beate und ich, schlummerten noch. Es bahnte sich zwar an, es ging um meine Eltern und es ging richtig hoch her. Und dann kam der erste Lockdown. Und da habe ich in einer Predigt in Neukirchen gesagt, ich wünsche mir, dass wenn die Zeit vorbei ist, dass wir dann ganz anders miteinander umgehen. Dass wir den anderen, unsere Geschwister ganz anders sehen und viel inniger annehmen können. Und dann kam die Zeit und ich habe so das Gefühl, als wenn das irgendwo ein Stück weit auch schon passiert ist. Und auf der anderen Seite sind ganz tiefe Risse entstanden. Durch die Distanz, die man hatte und man kam nicht mehr richtig aufeinander zu. Es fängt ja schon wieder allmählich an, unter bestimmten Voraussetzungen. Und ich sehe das ja, jeder bekommt seinen Sitzplatz und Abstand und dergleichen mehr. Nun, ich bin jetzt schon 2-mal geimpft. Das heißt, ich bin an sich hoffentlich immun. Und dann hatten wir zu diesem Zeitpunkt die Hoffnung, dass wir im Laufe der Zeit diese Pandemie irgendwann überstanden haben. Und die Zahlen sind ja dann letztes Jahr auch gesunken. Und dann kam der Herbst und der Winter. Ja, und es ging wieder los. Wieder Lockdown, wieder alles runtergefahren. Und die Bevölkerung und die Wirtschaft, die stöhnte und ächzte. Und die dritte Welle rollte an und wir wussten nicht, wie das ausgeht. Jetzt haben wir das auch wieder überstanden. Jetzt haben wir Angst vor der vierten. Und ich sag mal so, wir beklagen 92.000 Tote durch Corona hier in Deutschland. Und irgendwie denke ich mal, werden wir die Seuche nicht mehr los. Dann kam jetzt noch eine neue Sache hinzu. Die schweren Unwetter im Südwesten mit 160 Toten. Was ist jetzt los? Griechenland, Türkei, alles brennt. Ich habe mich gefragt, was macht das eigentlich mit unserem Vertrauen? Vertrauen in die Politik, Vertrauen zu Gott. Der Hebräerbrief schreibt, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und dann kommt so ein kleiner Nachsatz. Und der tut mitunter weh. Geduld aber habt ihr nötig. Also das Vertrauen der Bevölkerung in die Wissenschaften und Politik ist ja insgesamt weiterhin sehr hoch. 60% der Deutschen gaben bei einer Umfrage an, ja, wir vertrauen eher voll und ganz der Wissenschaft und der Forschung. Aber wie fängt Vertrauen eigentlich an? Also zum Beispiel die Tatsache, dass Kinder ein unerschütterliches Vertrauen haben, fängt ja schon im Mutterleib an. Und wenn die Babys nach der Geburt draußen sind und die erste Prügel gekriegt haben, also den Klatsch auf den Po, damit sie schreien, und wenn man dann der Mama das Baby auf die Brust legt und die hören den Herzschlag, dann sind sie ruhig. Sie fühlen sich geborgen. Und das hat auch irgendwann mal die Psychologie interessiert. Und Sigmund Freud hatte einen Schüler namens Erik H. Erikson. Und dieser führte 1950, so lange ist das schon her, das Konzept Basic Trust in die Entwicklungspsychologie ein. Zu Deutsch Urvertrauen. Die hätten mal besser die Bibel lesen sollen. Jesus sagt ganz einfach in Markus 10, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das ist also eine Einladung, Gott als Vater zu entdecken und sich auf eine ja vertrauensvolle Beziehung und Ebene einzulassen. Und ich möchte mal einfach so zu Beginn einige Dinge aus dem Alten Testament skizzieren. Ein bisschen überzogen, ein bisschen karikativ. Der erste, der überhaupt Vertrauen geschaffen hat, war ja Gott selbst. Und das Ganze geht ja schon in der Schöpfungsgeschichte los. Er erschaffte die Welt, die Sonne, Mond, Sterne. Und dann heißt es in 1. Mose 27, 1 Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter den Himmeln und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich das grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und daraus ward Abend und Morgen der sechste Tag. Welch ein Vertrauensvorschuss. Da übergibt Gott dem Menschen jemanden, der von Erde und Landwirtschaft und sowas überhaupt keine Ahnung hatte, die Verwaltung und Aufsicht über seine Schöpfung. Ich weiß nicht, würdet ihr euer Hab und Gut jemanden anvertrauen, der keine Ahnung hat? Und was macht der Mensch? Er isst von der Frucht des Baumes, setzt die Schöpfung vor die Wand und zerstört damit die Ordnung Gottes. Und Gott sah an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und jetzt lag alles in Unordnung. Alles, Erde, Gestirn, sind auf einmal der Vergänglichkeit unterworfen. Ich weiß nicht, wenn ich Gott gewesen wäre, ich glaube, ich hätte mit der Faust draufgehauen und alles neu gemacht. Aber nein, er vertraut dem Menschen weiter. Vielleicht, dass er eine gute Gesellschaft aufbaut. Er hat sich vermehrt und ganz schnell geht wieder alles den Bach runter. Schon in der zweiten Generation der erste Brudermord. Dann wurde es Gott doch zu bunt und mit der Sintflut setzt Gott dem ein Ende. Aber nicht ganz. Mit der Arche Noah geht die ganze Sache weiter. Ich denke, Gott ist unheimlich geduldig. Und er hätte doch schon längst misstrauisch werden müssen. Misstrauen entsteht dann, wenn wir wiederholt enttäuscht und unser Vertrauen missbraucht wurde. Das zeigt schon, jeder Mensch reagiert ja auch ganz anders auf Enttäuschung oder Kränkung und entwickelt aus gleichen Gründen ein mehr oder weniger starkes Misstrauen anderen gegenüber. Aber Gott, ich finde das so toll, dass er uns immer wieder neues Vertrauen schenkt. Und man kann das im Alten Testament unwahrscheinlich gut verfolgen, wie ein Vertrauensbruch nach dem anderen zu sehen ist und wie man das beobachten kann. Und wie hat Gott sein Volk bestraft und immer wieder einen Neubeginn gemacht, neuen Vertrauensvorschuss gegeben. Die Bibel zeichnet ein Bild von Gott als Vater und Schöpfer, der seine Schöpfung in der Hand hält, vom kleinsten Lebewesen bis zum Menschen hin. Und zu diesem Menschen hat er nun mal ein ganz besonderes Verhältnis. Sie sind wertvoll für ihn. Sie sind nach seinem Bilde geschaffen. Gott liebt den Menschen. Alle, durch die Bank. Aber nicht das, was er tut. Ich möchte eine kleine Geschichte aus dem Alten Testament zeigen, wie groß Vertrauen sein kann. Im 1. Mose 18 steht eine Geschichte, da sieht Gott schreckliche Dinge in den Städten Sodom und Gomorra. Er hat sich gedacht, so geht das nicht weiter. Aber anstatt sie einfach so zu vernichten, geht Gott zu Abraham. Es wird erzählt in der Gestalt von drei Männern und sagt zu ihm: Abraham, was hältst du davon? Ich will Sodom und Gomorra vernichten. Er vertraut Abraham so sehr, dass er mit ihm ins Gespräch eintritt und sagt ihm ehrlich, was er vorhat. Was er im Blick auf Sodom und Gomorra denkt und fühlt. Und ich bin davon überzeugt, dass der Abraham einen unwahrscheinlichen Schreck gekriegt hat. Und jetzt kommt die dolle Sache, die mich unheimlich beeindruckt hat. Abraham fing mit Gott an zu handeln. So viel Vertrauen hat er zu ihm. Er sagt, hör mal, wenn da 50 Gerechte drin sind, dann kannst du die doch nicht einfach vernichten. Das geht doch nicht. Wir kennen die Geschichte, er hat keine 50 gefunden. Und dann fing Abraham weiter an. Sagte, Herr, 45, 40, 30, 20, 10. Ich finde das enorm, wie Abraham Vertrauen schöpfte. Aber mehr hat er sich nicht getraut. 5 war vielleicht doch ein bisschen zu doll. Aber er handelt mit Gott. Und ihr Lieben, Gott will das sogar. Er braucht das nicht, aber er will das. Vertrauen heißt, im ehrlichen Gespräch mit ihm zu sein. Und darum freut sich Gott auch über unser Gebet und über unsere Anbetung. Ihr Lieben, Gott braucht das nicht. Gott sitzt nicht irgendwo schmollend in der Ecke und sagt, oh, wann beten Sie mich denn jetzt wieder mal an? Nee, braucht er nicht. Gott will mit uns im Gespräch sein. Er freut sich darüber und wir brauchen es, um mit ihm im Gespräch zu sein. Anbetung Gottes tut nicht Gott gut, sondern uns. Es schafft Vertrauen. Abraham diskutiert mit Gott. Wenn es vielleicht nur 10 Gerechte in Sodom und Gomorra gibt, haben sie nicht gefunden. Und Gott vernichtet beide Städte, weil keine 10 Gerechten zu finden waren. Und jetzt kommt noch so eine kleine Skizze. Vielleicht denkt Gott genau diesen Gedanken weiter. Wie wäre es dann wohl mit einem Gerechten? Wenn es nur einen Gerechten in der Welt gibt, dann will ich sie retten. Und Paulus schreibt in Galater 4 diesen herrlichen Satz: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Jetzt geht's los. Gott wird Mensch. Und das nicht als Rambo, sondern auch nicht als Superman, sondern als Baby. Kennen wir etwas Hilfloseres als Baby? Alleine nicht lebensfähig? Gott gibt seinen Sohn. Gott gibt nicht nur die Schöpfung von Anfang an der Zeit, Gott gibt sich selbst in die Hände der Menschen, völlig angewiesen auf sie. Wem würden Sie denn Ihr Baby anvertrauen? Mütter voran. Wahrscheinlich doch nur jemanden, dem man wirklich vertrauen kann. Und das ist enorm. So sehr vertraut Gott uns, trotz allem, trotz aller Enttäuschung, trotz ja, immer wieder neu. Und dann stellt sich die Frage, ist das klug? Mit Sicherheit nicht. Das ist doch nein. Das ist unbegreifliche Liebe. Und Liebe wagt immer wieder neues Vertrauen. Oder sie verschwindet. Aber nicht bei Gott. Gott wagt immer neues Vertrauen. Jesus ist sozusagen die vertrauensbildende Maßnahme Gottes. So bin ich, sagt er. So komme ich zu euch. So komme ich euch entgegen. Hilflos, machtlos, schwach. Gott könnte auch anders. Aber er macht sich schwach. Und er hält dieses liebevolle Vertrauen oder diese vertrauensvolle Liebe durch bis zum Kreuz, bis zum Tod. Jesus musste ja nicht für Gott sterben, damit er uns vergeben kann. Gott in seiner großen Allmacht und Güte hätte das auch so machen können. Jesus musste für uns sterben, damit wir sehen, wie ernst es Gott mit seinem Vertrauen und seiner Liebe meint. Am Kreuz kannst du es sehen. Jesus zeigt mir dort, oder sagen wir anders, Gott zeigt mir dort, ich halte aus für dich, für mich, mit dir. Sieh mal auf die offenen Arme. Und Vertrauen ist immer eine gegenseitige Sache. Gott wirbt um unser Vertrauen. Und Glauben heißt ja eigentlich einfach genau das. Glauben heißt Vertrauen. Gott wirbt seit Anbeginn der Zeit um das Vertrauen seiner Menschen. Und er tut es in jedem Leben immer wieder neu. Und genau wie Gott immer wieder neu um unser Vertrauen wirbt, so ist das Vertrauen auch auf unserer Seite ein lebendiger Prozess. Kommunizieren nennt man das. Redet miteinander. Bleibt mit Gott im Gespräch. Dann ist der Zweifel auch nicht so schlimm, wenn ich nicht damit alleine bleibe, sondern es mit Gott teile. Ich kann nur sagen, redet mit Gott, wann immer es passt. Egal in welcher Situation ihr seid. Ob Bedrängnis da ist, ob ich Bockmist gebaut habe. Ich habe es auch schon erlebt. Nochmal, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig. Und theoretisch hört sich das alles so schön an. Gott ist unser Vater, wir können ihm unsere Sorgen geben, wir dürfen gelassen sein, müssen nicht alles aus eigener Kraft schaffen. Aber wie geht das praktisch? Was kann man tun, wenn die Sorgen nachts nicht mehr schlafen lassen und man jeden Morgen überlegt, woher man die Kraft für den neuen Tag nehmen soll? Und das ist uns letztes Jahr passiert. Meine Eltern haben 53 Jahre lang in einer Wohnung in der zweiten Etage gewohnt. Und seit mehreren Jahren haben wir beobachtet, dass es bergab ging. Körperlich, gesundheitlich und so weiter und so fort. Und wir sahen irgendwie schon mal den großen Bums kommen. Und wir haben gesagt, wenn es jetzt knallt, dann knallt das richtig. Und dann kam das Finale. Corona-Lockdown, Krankenhausaufenthalte meiner Mutter. Es war katastrophal. Man stellte bei ihr Lungenkrebs fest, die Eltern mussten ins Heim. Und wenn man alten Leuten das Nest unterm Hintern wegzieht und sagt, jetzt geht ihr ins Heim, ist das eine harte Sache. Und dann ist das Vertrauen weg. Wie kannst du das nur machen? Und wir haben dann wirklich nur noch blind auf Gott vertraut. Da waren auf einmal Leute zur Stelle, wo ich es nicht vermutet hatte. Aus x verschiedenen Gemeinden. Meine Eltern kommen von den Pfingstlern in Krefeld. Da standen die Gewehr bei Fuß und boten Hilfe an, in jeglichen Formen. Also niemand muss seinen Weg alleine gehen. Ich habe mir dann in Erinnerung gerufen, Menschenskinder, Jesus hat ja seine Jünger auch um sich gesammelt, die ihn in seiner Mission begleitet haben. Sie haben mit ihm gelebt, gelacht, gelitten. Christliche Gemeinde, Leute, bedeutet nicht nur am Sonntag zusammen schöne Lieder zu singen und eine Predigt zu hören. Gemeinde soll vor Ort sein. Und zwar da, wo Leben und Lasten geteilt werden. Und das habe ich erlebt. Der Apostel Paulus, von dem ja nun die meisten Texte aus dem Neuen Testament stammen, schreibt in seinem Brief an die Galater, ein jeder trage die Last des anderen, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es folgte der Umzug ins Altenheim. Man muss sich vorstellen, aus dem Krankenhaus, mein Vater alleine, ein Doppelzimmer, das haben wir dann gekriegt, in einem Heim unter allem Niveau, Altbau am Bahnhof in Krefeld. Es war katastrophal. Wir sind selbst bald dran zerbrochen. Meine Frau hat sich so aufgeregt, dass sie schwer krank wurde. Es musste die Wohnung aufgelöst werden, total ausgeräumt werden. Und ihr Lieben, ihr glaubt gar nicht, was man in 53 Jahren alles sammeln kann. Und ich habe jetzt angefangen, aufgrund eines Wasserschadens mal mein Büro aufzuräumen. Und ich habe tonnenweise mehr oder weniger Bücher weggeschmissen, wo ich mein Lebtag nicht mehr reingucke. Ich möchte das meinen Kindern irgendwann mal nicht aufs Auge drücken. Wohnungsauflösung, Auto verkauft, es war alles Mögliche. Dann ist mein Auto kaputt gegangen. Ich dachte, Leute, das kann doch wohl nicht sein. Wir sind hier nicht nur und jetzt allein, wenn wir an Christus glauben. Leute, wir sind Teil einer Geschichte, die lange vor uns begonnen hat. Menschen lernen nicht nur aus den Fehlern der Vergangenheit, sie können auch von den guten Erfahrungen lernen. Und das habe ich gemacht. Die Kämpfe, die ich da durchgemacht habe, meine Zweifel, meine Wut, die haben vielleicht andere schon durchlebt. Und als Beate dann krank wurde und 6 Wochen komplett ausfiel, hatte ich viel Hilfe von Freunden gehabt. Die kamen aus vielen anderen Gemeinden und ich brauchte die nur anzurufen. Und die sagten, einen Teil können wir mit übernehmen. Es reicht manchmal nicht aus, Verbündete zu suchen, denen es ähnlich geht. In dieser Situation braucht man manchmal jemanden, der uns ganz praktisch und auch aktiv hilft. So eine Vogelperspektive von oben auf die eigene Situation nehmen. Leute, man läuft ja so rum und es wird immer enger. Ich habe dann einen Tunnelblick. Und man sieht die Spuren Gottes nicht direkt. Man sieht sie nicht direkt in unserem Leben und das Vertrauen fällt auch schwer. Und ich weiß gar nicht, ob ich da in der Situation an Vertrauen gedacht habe. Ich habe mit Beate oft abends gesessen und wir haben gebetet und haben gesagt, Herr, was sollen wir jetzt nun machen? Ne? Wir sind völlig fertig. Dieses halbe Jahr, letztes Jahr, hat mich Federn gekostet. Das kann sich keiner vorstellen. Und Vertrauen finden ist dann schwer, gerade wenn man so richtig mittendrin steht. Und dann ist gut, wenn man einen Mentor hat oder einen Coach oder einen Seelsorger, der einen helfen kann, den Blick über die Probleme zu sehen und zu lenken. Der Pastor der Gemeinde von meinen Eltern, den kenne ich von Jugend auf und der kam dann und der hat meine Eltern dann auch im Endeffekt beerdigt. Und ich habe mit ihm oft gesprochen. Und wisst ihr, was er mir sagte? Das habe ich bei meinen Eltern mitgemacht. Das lief runter wie Öl. Ich denke mal, wenigstens einer, der mich versteht. Einer, der das mitfühlen kann. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber sagen. Und das gilt auch für den Umgang mit Sorgen, die das Herz mehr oder weniger zerfressen. Es gibt Situationen, da kreisen die Gedanken so sehr um die Probleme, dass einem der Blick total verstellt wird. Verstellt für alles Helle, für alles Gute, was das Leben und Gott einem bietet. Und da können zum Beispiel Lieder oder einzelne Bibelverse eine große Hilfe sein. Bibelverse, die von Gottes Güte und seiner Liebe sprechen. Und wie oft habe ich dann, wenn ich am Schreibtisch saß und was wegmachen musste, ERF gehört, Musik, nette Beiträge. Und zwar nicht, weil das irgendwas Magisches anhaftet, sondern weil, ja, sie helfen. Sie helfen so, den Blick über den eigenen Tellerrand zu machen und die eigenen Probleme auf etwas Größeres zu richten. Weil so etwas, ja, die Seele aufbaut. Der Blick auf den, der alles Leben erschaffen hat und es in seinen Händen hält, auch wenn der Tod ums Haus geht. Als ich die Akten nach der Beerdigung der Eltern schließen konnte, blieb mir nur noch Staunen übrig. Volker Heckel, den ihr kennt, sprach da mal von. Da sagte ich, ich konnte nur noch staunen. Das ist mir dann groß geworden. Man muss sich vorstellen, als meine Mutter gestorben ist, war mit meinem Vater, hat er nach der Beerdigung abgeschlossen. Und er saß in seinem Zimmer im alten Heim, wollte kein Licht und nichts mehr. Er sagte nur noch, ich warte, dass der Herr mich holt. Nichts, gar nichts. Und eines Tages saß er am Abendbrottisch Und da kam der Pfleger und sagte, Herr Pagen, heute Abend wollen wir duschen, 7 Uhr. Der Pfleger kam ins Zimmer, mein Vater stand auf, bricht zusammen und weg war er. Das hat er sich gewünscht, dass der Herr ihn ganz schnell holt. Und ich muss ehrlich sagen, dass diese Zeit hätten wir aus eigener Kraft nie geschafft. Und Gott hält unsere Zweifel und Nöte aus. Und wir dürfen ihm sagen, was uns umtreibt und warum uns das Vertrauen manchmal schwerfällt. Schüttet euer Herz vor ihm aus, sagt der Psalmist im Psalm 62. Und wir dürfen wirklich auch so rufen wie der verzweifelte Vater des kranken Jungen in Markus 9, wo er zu Jesus schreit, Herr, ich vertraue dir ja. Hilf mir doch gegen meinen Zweifel. Ich möchte so allen sagen, die persönlich in Schwierigkeiten stecken, die vielleicht am Ende der Kräfte sind, psychisch oder physisch. Ich habe gelernt, dass Gott mich nicht über meine Kräfte strapaziert. Auch wenn es manchmal so den Anschein hat. Auch wenn man meint, es geht nicht weiter. Und das Leben eines Menschen geht ja nicht nur immer so, sondern so. Und irgendwann ist man in der Talsohle und merkt gar nicht, dass es irgendwo wieder bergauf geht. Aber wenn wir merken, Momentchen, es geht ja wieder was, dann dreht euch doch einfach nur um und bleibt einfach nicht stehen und jammert, ach, wie schrecklich das war, sondern dreht euch um und betrachtet die zurückliegende Zeit. Und dann werdet ihr staunen. Dann werdet ihr staunen, was Gott alles mit euch gemacht hat. Weil wir das nämlich meistens übersehen, wenn wir mitten im Stress sind. Gott hat alles in der Hand. Und er handelt, auch wenn wir das manchmal gar nicht merken. Selbst bei Dingen, die wir jetzt noch nicht verstehen. Aber ich kann nur sagen, wir können nur staunen über das, was dann im Endeffekt passiert. Nochmal, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig und die habe ich gelernt. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du hindurchträgst durch alle Höhen und Tiefen. Und dass wir immer am Ende merken, wie reich du uns beschenkst. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen damit beschenken willst. Ich möchte dich bitten, dass wir ja geduldig sind und dass wir das Vertrauen nicht verlieren. Schenk du uns auch die rechte Umgebung, wo wir ja mit anderen dann auch das Vertrauen neu aufbauen können. Wo Gemeindeglieder sind, wo andere Christen sind, mit denen man Gemeinschaft haben kann und ja, mit denen man Freude und Leid teilen kann. Danke, dass du ja das alles schon durchgemacht hast, dass du auch diese Dinge für uns getragen hast und danke, dass wir dir in jeder Situation begegnen dürfen und dass du da bist und hilfst.